Vielleicht ein bisschen weniger. Ich höre meine Stimme sehr ungern. Aber ich habe eine Rückmeldung bekommen, dass ich manchmal bei der Predigt nicht verständlich bin oder zu laut oder zu wenig. So, ich versuche es wichtig, mir sehr wichtig, dass Gottes Wort klar ist und werde ich meine Mühe geben. Ich möchte heute Morgen Matthäus in dem 5. Kapitel aufschlagen. Dankeschön. Matthäus in dem 5. Kapitel. Die Ehe ist das kleinste Glied der Gesellschaft. Es ist etwas, das in jeder Kultur vorkommt. Ob es auf den Inseln ist oder in Kleinasien oder hier in Europa oder in Südamerika, Nordamerika. Die Ehe ist überall zu finden. Und Jesus Christus bei der Bergpredigt spricht auch über diesem Thema. Ich möchte ein bisschen wiederholen, was wir von der Bergpredigt erfahren haben, dass wir dann immer den Zusammenhang vor uns haben. Ich denke, viele von uns, ich habe es immer wieder gesagt, ich sage es nochmal, kennen viele Worte von der Bergpredigt. Und wir nehmen ein Wort, ein Vers, einen Gedanken, eine Aussage und benutzen wir das manchmal im richtigen Zusammenhang, vielleicht nicht. Aus dem Zusammenhang. Wir möchten immer im Zusammenhang von dem, was Jesus sagt, sprechen. Wie oft sind Politikern falsch zitiert, weil ein Satz aus ihrem Reden genommen wird und zitiert wird. Aber im Zusammenhang vielleicht hat es einen ganz anderen Sinn gehabt. Aber das machen wir leider auch, vielleicht unabsichtlich, mit Jesus. In der Bergpredigt kommt Jesus in Vollmacht und spricht nicht, zitiert nicht anderen Rabbinen oder so, sondern er spricht mit Vollmacht als König zu seinem Königreich, weil er auf die Erde gekommen ist, sich als König anzubieten. Aber in diesem Königreich ist es anders als in anderen. In den 1000 oder 1100 nach Christus, eine Jahre danach aus dem Deutschen Reich sich gestaltet hat, sich entwickelt hatte, gab es auch ein Königreich, aber wie Königreiche dieser Erde, war wie alle anderen, ist dieses Königreich auch etwas nur äußerlich. Es gibt Gesetze, die alle folgen müssen, ob sie wollen oder nicht. Und so ist es immer noch, ob es hier in Deutschland ist, oder in Frankreich, in Brasilien oder in Amerika. Es gibt Gesetze. Wir mögen die nicht immer. Wer liest gerne BGB und in der Tiefe geht und sagt, wow, herrlich, was für ein schönes Gesetz, das ich folgen muss? Natürlich nicht. Aber in diesem Königreich ist anders. Dieses Königreich fängt nicht mit dem BGB, sondern es fängt mit Gottes Gesetz in dem Herzen. Kannst du dir vorstellen, ein Königreich, wo alle gern die Gesetze hören, lernen und nachfolgen? So geht es in diesem Königreich. Und das ist, wenn wir das hören, denken wir, es gibt's nicht. Das stimmt, es gibt's nicht unter uns Menschen. In diesem Königreich von Jesus ist etwas, das Jesus machen muss. Es ist etwas übernatürlich, etwas wie ein Wunder, das im Herzen geschehen muss, das Gott wirken muss. Deswegen kommt Jesus ab Verse 17 zu einem Wort, das Wort Gesetz, und spricht von dem Gesetz Mose, das Gott gegeben hat. Und er kommt, sagte er in Vers 17, nicht das Gesetz aufzulösen, wegzuschaffen, sondern er kam, das zu erfüllen. Sowohl das zu gehorchen, alles abzuhaken, um in unsere Stelle, aber auch, um uns den Sinn von seinem Gesetz zu geben. Warum, wieso gab Gott 613 Gesetze in dem Alten Testament? Das ist schon echt viel. Das ist schon überwältigend. Aber dann gibt er uns den Sinn dahinter. Und er sagte uns mit diesem Einleitung, spricht er von dem Gesetz. Er sagt in Vers 20, könnt ihr mit mir schauen? Er sagt in Vers 20, ihr müsst eine Gerechtigkeit haben. Okay? Das heißt, das Gesetz führen in eine Form, das kein Mensch machen kann. Er sagte, wenn nicht eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäern weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Er sagt im Kurzen, hey, es gibt Gottes Gesetze, sie sind heilig, aber ich sage euch, ihr müsst diese Gesetze folgen, viel besser, als sogar die Pharisäer gemacht haben. Kennt ihr, wie genau und pingelig die Pharisäer mit Gesetzen waren? Ihr kennt das Gesetz von dem Zehnten geben. Also jeder muss, wenn sie Gehalt bekommen haben, sollte sie ein Zehnte Gott geben. Wisst ihr, was die Pharisäer gemacht haben? Manche von euch kennen das. Sie haben sogar, wenn sie eine Ernte hatten und den Senfkörner gesammelt haben, haben die Senfkörner, okay, kleine Samen, okay, Dinge wie Mohnkörner, ganz kleine, haben sie die gezählt. Und dann ein Zehnte von denen genommen. Und es Gott dargebracht. Beeindruckend, oder? Wer von euch hat das besser gemacht als die? Ja. Sie haben gewonnen. Okay. Sie haben den Preis gewonnen. Sie haben das Gesetz gefolgt. Und Jesus sagt, wisst ihr was? Ihr müsst die Gerechtigkeit der Pharisäer weit übertreffen. Wieder meint er, es ist etwas, das in dem Herzen stattfinden muss, bevor man anfängt, die kleinen Körnchen aufzuzählen. Und so fangen wir mit Vers 21 mit einer Stelle, ein Teil, die einerseits schwierig ist, aber andererseits absolut befreiend ist. Und ich möchte euch ermutigen, wenn wir diesen Stellen anschauen, nicht zu denken, Gott, dass Gott hier uns Leben lang belasten möchte, sondern er möchte dich und mich durch diesen Stellen befreien. Aber erst müssen wir merken, was in uns falsch liegt. Wenn jemand im Krankenhaus ist und Schmerzen hat, muss der Arzt wirklich schauen, prüfen, proben, wo ist das Schmerzen? Was ist hier los, damit sie die Lösung finden können? Und so sagt Jesus hier, ich sage euch, was los ist. Und wenn wir zuhören, wenn wir hellhörig sind, werden wir auch merken, durch das Gesetz, wo wir Sünder sind. Und dadurch finden wir Freiheit. Schau ein Beispiel an, wie Jesus hier das sagt. Wir haben letzte Woche das betrachtet. Vers 21. Jesus sagt von dem Gesetz, ihr habt gehört, ihr habt es gehört von dem Alten Testament, dass du den Alten gesagt hast, du sollst nicht töten. Sechste Gebot. Das habt ihr in der Schule gelernt, Nelly. Ne? Sechste Gebot, du sollst nicht töten. Okay, ich denke, wir sind alle dafür, dass wir nicht töten sollen. Gell? Denke schon. Und so haben die Pharisäer das verstanden, okay? Ich habe keine getötet, kein Messer in der Hand gehabt, keine Waffe, ja, natürlich keine Waffe, aber ich habe keine wirklich getötet, habe ich den sechsten Gebot abgehakt. Nächste Gebot. Jesus sagt, ich aber sage euch, oh Mann, jetzt sagt Jesus was dazu, er erklärt das Gesetz, dass jeder, der seinen Bruder zürnt, dem Gericht verfallen wird. Mensch, das heißt, wenn ich in meinem Herzen sauer bin, verbittert bin, weil jemand mir was getan hat, oh Mann, hast du jemand getötet in deinem Herzen? Nun, sind die Folgen im Leben der gleiche? Natürlich nicht. Ich denke, wir verstehen das. Wenn in deinem Leben, wenn du jemanden zürnst, kommst du nicht 20 Jahre im Gefängnis. Okay? Aber wenn eine Waffe jemand schießt und tötest, dann natürlich gibt es Folgen in deinem Leben. Aber vor Gott sind sie beide Sünde und sind beide, haben beide die Hölle verdient, weil die beide Sünde sind gegen Gott. Du siehst, Gottes Maßstäbe sind viel höher als nur, ja, diese Gesetz halten, dann geht's. Dann komme ich höchstwahrscheinlich in den Himmel, weil ich guter Mensch bin. Nein. Jesus möchte uns zeigen, wir sind absolut verdorben. Und nur dann, in dieser zweifellose, verzweifelte Zustand, in diesem Zustand finden wir Lösung. Und zwar in Gott, in Jesus allein. In diesem Zusammenhang kommen wir zu Vers 27. Ich möchte vorlesen. Jesus sagt, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, schon Ehebruch mit ihr begangen hat in seinem Herzen. Wenn aber dein rechtes Auge dir Anstoß zur Sünde gibt, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist dir besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in der Hölle geworfen wird. Und wenn deine rechte Hand dir Anstoß zur Sünde gibt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Denn es ist dir besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Da möchte ich vorab aufhören. Die Pharisäer hatten das Gesetz genommen und haben die Buchstaben des Gesetzes, haben sich mit den Buchstaben des Gesetzes beschäftigt. Aber Jesus zeigt uns, es ist der Geist des Gesetzes, das wichtig ist. Natürlich, die Buchstaben sind wichtig, weil er sagte in Vers 11, nicht ein Jode oder ein Stichlei von dem Gesetz vergehen wird, bis alles geschehen ist. Es gibt keinen Geist ohne die Buchstaben. Aber wenn man nur mit dem Buchstaben beschäftigt und nicht den Sinn dahinter versteht, wird man das Gesetz missverstehen. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Der Geist des Gesetzes muss man verstehen. Und wenn wir jetzt anfangen, mit diesem Verse das wieder zu machen, das genau pingelig zu machen und gesetzlich zu denken, werden wir auch das vergessen. Lass uns den Geist dahinter sehen, was Jesus meinte mit seinem Gesetz. Die Pharisäer haben das siebte Gebot gelesen. Du sollst nicht Ehe brechen. Und haben das buchstäblich genommen, dass wenn jemand mit einer Frau, eine andere Frau schläft, die nicht seine Frau ist, oder eine Frau mit einem Ehemann von einem anderen schläft, haben sie Ehebruch begangen. Aber sagt, solange wir das nicht machen, dann geht's. Solange es nicht Verkehr gibt. Das Problem war wieder, die Pharisäer haben das falsch verstanden. Weil Jesus sagt, es ist etwas, das in dem Herzen stattfinden kann. Wenn Mann oder eine Frau Begehren in seinem oder ihrem Herzen hat, ist es ausreichend, dass jemand Ehebruch schuldig ist. Ich möchte dann heute mit dem Thema uns beschäftigen, und vielleicht kommen wir nicht weiter, uns mit dem Ehe zu beschäftigen. Und was Ehebruch wirklich ist. Und wir können nicht Ehebruch nicht verstehen, wenn wir nicht die Ehe nicht verstehen. Und ich möchte von der Bibel her einfach ganz, ganz frei und offen von Gottes Wort sehen. Wie sieht Gott die Ehe? In den letzten Jahren ist die Ehe wirklich in Frage gestellt worden. Ich glaube, es war Juni 2015. Hat in meinem Heimatland, im Hohes Gericht, Hof in Amerika, haben sie entschieden, die homosexuelle Ehe anzuerkennen. Sie haben lang, und es ist interessant, ich habe es teils mitbekommen, wie sie das besprochen haben, diese ganz, ganz, ganz intelligente Menschen, die einfach Gesetzbücher ohne Ende im Kopf haben, und die Geschichte und alles. Und sie haben besprochen und diskutiert. Sollten wir wirklich es wagen, etwas, das über Jahrtausende nicht in Frage gestellt worden ist, jetzt redefinieren? Selbst die Griechen haben das nicht versucht. Aber jetzt wollen sie das machen. Die Ehe redefinieren. Was ist die Ehe? Lass uns dann anfangen, wo Gott anfängt, und zwar in 1. Mose. Können wir die Bibel aufschlagen? In 1. Mose, Kapitel 2. Ich werde ein bisschen Luft hier reinlassen, dass wir nicht ersticken. Dürft ihr auch so frei, wo, wenn ihr bei einem Fenster steht und die anderen es zulassen, könnt ihr auch Fenster aufmachen. Ist euch okay? Dürfen wir das? Demokratisch werden wir das machen. Dürft ihr? Okay. Ja, okay. Wunderbar. Jetzt kann ich auch draußen predigen. Also, 1. Mose, Kapitel 2. Woher kommt die Ehe? Ist etwas, das die Kirche ausgedacht hatte? Ist etwas altmodisch? Verstaubt? Ja, schon vorbei? Woher kommt die Ehe? Ich möchte in Kapitel 2, Vers 18 vorlesen. Nachdem Gott Adam geschaffen hat, sagt er: Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Und Gott, der Herr, bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels. Und er brachte sie zu den Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Und genau so, wie der Mensch sie die lebenden Wesen nennen würde, so sollte ihr Namen sein. Und der Mensch gab Namen allen Viehen und den Vögeln des Himmels und allen Tieren des Feldes. Aber für Adam fand er keine Hilfe ihm entsprechend. Da ließ Gott, der Herr, einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, sodass er einschlief, und er nahm eine von seinen Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott, der Herr, baute die Rippe, die er von den Menschen genommen hat, zu einer Frau, und er brachte sie zum Menschen. Da sagte der Mensch: Diese endlich ist Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Diese soll Männin heißen, denn von Mann ist sie genommen. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seine Frau anhängen, und sie werden zu einem Fleisch werden. An dieser Stelle sehen wir die erste Eheschließung. Und wir möchten erst merken, woher kommt die Ehe? Die Ehe ist Gottes, war Gottes Idee. Die Ehe kommt von Gott. Er hat die erfunden. Er kam nicht von Menschen, um irgendwie Ordnung zu bringen. Es kam von Gott, von dem Schöpfer. Es war seine Idee. Er findet es klasse. Er findet es richtig. Nun, wir denken, naja, das war nicht so buchstäblich zu nehmen. Möchte ich aber eine andere Stelle kurz zitieren, weil Jesus selbst das auch so gesehen hatte. Tausende Jahre später, in Matthäus 19, sagte er, als die Pharisäer ihn versucht haben. Die Pharisäer kamen zu ihm, versuchten ihn und sprachen: Es ist einem Mann erlaubt, als jede beliebige Ursache seiner Frau zu entlassen. Und er sagte: Habt ihr nicht gelesen, dass der, welcher sie schuf, sie vom Anfang an aus Mann und Weib schuf und sprach: Darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seine Frau anhängen, und es werden die zwei ein Fleisch sein, sodass sie nicht mehr zwei sind, sondern ein Fleisch. Und jetzt kommt was Neues. Jesus sagt: Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Was wir hier sehen, zwei Sachen. Eines, Gott hat die Ehe geschaffen. Wir sehen, die Ehe ist zwischen zwei Personen. Ein Mann und eine Frau. Das ist Gottes Ordnung, das ist Gottes Idee, wie die Ehe, was die Ehe ist. Alles anderes ist nicht eine Ehe, ist nicht nach Gottes Ordnung. Ein Mann und eine Frau. So, es ist von Gott geschaffen, ist ein Mann und eine Frau. Und noch was, was Jesus gesagt hat, in Matthäus 19, was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Die Ehe ist ein Mann, eine Frau, Leben lang, bis der Tod sie scheidet. Nun, ich möchte sagen, und es ist mir immer wichtig, aber mit jedem Thema, die Ehe auch. Ich möchte, ich muss immer nur sagen, was Gott sagt, was seine Idee ist. Und seine Idee, seine Befehl und seine, sein Gesetz, was er gegeben hat, als er diese Ehe erfunden hat, ist es ein Mann und eine Frau, Leben lang. Das heißt, wenn es von Gott kommt und er das so sagt, es ist etwas, das wir nicht ändern können, nicht rütteln können, nicht so abschliffen können oder ja, nach unserer Kultur anpassen dürfen oder nach meinem Leben oder nach meinen Gefühlen oder nach meinem Lager. Es ist Gottes Wille. Wir müssen das akzeptieren. Ob wir es wollen oder nicht. Jemand sagt, ich habe Zuneigung zu einem anderen. Ich werde eine andere heiraten. Gott sagt, es ist Leben lang ein Mann und eine Frau. Wenn ein Mann einen anderen Mann heiraten will. Es geht nicht darum, was meine Meinung ist. Es geht darum, was Gott sagt. Und Gott sagt, es ist ein Mann und eine Frau zusammen. Und zwei Männer zusammen ist nicht von Gott. Es ist eine Perversion von dem, was Gott geschaffen hat. Oder eine Frau mit einer Frau. Alle Abweichungen von Gottes Ordnung ist Sünde, ist nicht von ihm. Die Ehe ist zwischen einem Mann, einer Frau, ausschließlich füreinander, sowohl körperlich als auch in den Gefühlen, bis der Tod sie scheidet. Diese Definition möchte ich wieder vorlesen. Die Ehe ist zwischen einem Mann, einer Frau, ausschließlich füreinander. Okay, das ist die Definition von einer Ehe. Also die Definition von einer offenen Ehe, das ist ein Nicht-Ding. Das ist keine Sache. Eine Ehe ist ausschließlich zwischen zwei, ein Mann und Frau. Offenen Ehen, wo es sagt, naja, kann so und so und so, das gibt es nicht. Nicht nach Gottes Ordnung. Das ist nicht mehr eine Ehe. Das ist eine Perversion. Die Ehe ist zwischen einem Mann, einer Frau, ausschließlich füreinander, sowohl körperlich als auch in den Gefühlen, in den Gedanken, bis der Tod sie scheidet. Die Bibel sagt auch was. Und zwar, hier möchten wir, ich will uns Klarheit geben. Und es ist, ich sage euch, vielleicht merkt ihr das in 1. Mose 2, nur nebenbei, dass Gott die Ehe gegeben hat, nicht das Hebel an der Menschheit. Okay. Es war und ist immer noch ein Geschenk. Es ist ein Geschenk. Es ist Gottes Gnade, dass es die Ehe gibt. Es ist nicht etwas, das uns so unterdrücken soll. Es ist ein Geschenk. Und wenn wir in Gottes Ordnung die Ehe haben, es gibt so eine Freude. So hat Gott dich und mich geschaffen. Also er hat Adam gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich sage etwas, so ein Steckenpferd momentan, aber ich sage es einfach. So, ich gehe weg vom Pult, sage einfach als kleine Anwendung. Ich finde es schon, ich wünsche mir schon, dass Männer, die ja 28, 30, 35 Jahre alt sind, noch keine Frau gefunden haben. Ich sage das nicht für euch persönlich, ich sage es allgemein, das Gebetsanliegen, dass sie das früher merken. Es ist nicht gut, dass der Mann allein ist. Er braucht eine Hilfe, denn er braucht das. Hat der Herr manche so in seinem Willen gegeben, dass sie ledig bleiben sollen? Absolut. Das gibt. Aber die Mehrheit in der Gesellschaft, vielleicht ist nicht die Mehrheit, aber es kommt mir vor manchmal, denke nicht. Weiß nicht. Ich bin sicher, dass Gott will, dass die Männer allgemein heiraten, eine Frau haben. Die Ehe ist etwas Besonderes von Gott. Und die Bibel sagt in Malachi 2, Er spricht von der Ehe als etwas nicht nur eine Gemeinschaft, eine Wohngemeinschaft zwischen zwei Menschen. Es ist, sagt die Bibel, einen Bund. Es ist ein Bund. Nun, Bund, wir sprechen nicht von oder Gegenteil von Schwarz-Weiß. Okay. Ein Bund ist mit D, mit weichen D. Okay. Und es ist ein Vertrag. Es ist eine Art Vertrag. Aber einen ernsten Vertrag. Okay. Wenn wir unseren Mietvertrag hier unterschrieben haben, war es keine leichte Sache. Wir haben nicht so, ja, so halbherzig, ja, okay, machen wir das. Ja, ja, gerne, warum nicht? Einfach unterschrieben. Wir haben verstanden, das ist etwas Wichtiges. Nun, das war 4 Jahre lang. Aber wir wollen es sicher sein, dass wir nicht was übersehen haben, unter die Lupe bringen. Keiner wird es einfach ja, zur Seite legen, einfach unterschreiben, blind unterschreiben. Okay. Eine Ehe ist auch ein Vertrag, ein Bund. Und zwar nicht nur zwischen einem Mann und der Frau, aber es ist ein Bund vor Gott. Wenn du standesamtlich geheiratet hast oder in der Kirche, in einem Rathaus, sagen wir mal, vor dem Bürgermeister gestanden hast, hast du den Bund gemacht mit deiner Frau, nicht nur miteinander. Du hast es mit Gott gemacht. Es ist Gottes Idee. Und Gott hat quasi in dem Vertrag auch seinen Namen da geschrieben. Es ist etwas Schwerwiegendes. Es ist etwas lebenlang. Es ist etwas mit Gott gemacht, ausgemacht. Wenn ich vorne bei einer Hochzeit stehe und zwei ineinander in ihren Augen schauen mit so einer Liebe, und der Bräutigam sagt zu seinem Verlobten: Ich nehme dich ab heute als Ehefrau. In Freude und im Leid, ob wir reich oder arm werden, sowohl in Gesundheit als auch in Krankheit, haben wir diese Woche einander daran erinnert, meine Frau und ich, zu lieben und zu bewahren in all diese Umstände, egal was kommt, zu lieben und zu bewahren, bis dass der Tod uns scheide. Und dazu verspreche ich dir meine Treue. Liebe Geschwister, diese Worte sind nicht nur Aussagen von romantischen Filmen oder Romanen, die schöne Worte sind. Ah, schön. Die sind schwerwiegende Worte, die vor dem Heiligen Gott gesagt worden sind. Und die sind zu halten, bis der Tod sie scheidet. Es ist wichtig. Die Ehe ist wichtig, weil es vor Gott gemacht wurde. Ich sage euch, es ist uns alle gesund und wichtig, das zu hören. Ob du geheiratet bist oder nicht, dass wir alle die Ehe als ehrbar, als wichtig, als wunderbar sehen. In einer Zeit, wenn die Ehe ja, klein gemacht wird. Du bist wirklich dumm, wenn du früh heiratest. Du bist vielleicht geklopft, wenn du, ja, bevor ihr zusammenkommt, die Ehe schließt und dann zusammenkommt. Wie kannst du das machen? Du musst es erst ausprobieren. Gott sagt, die Ehe ist meine Idee und so soll es funktionieren. Eine habe ich nicht gesagt. Die Ehe ist ein Bund vor Gott, ist ausschließlich zwischen zwei, aber ich habe erwähnt, sowohl körperlich als auch in den Gefühlen. Ich möchte sagen, die Bibel macht es glasklar, dass die sexuelle Beziehung, der Verkehr zwischen Mann und Frau, von ihm auch ist, von ihm erfunden wurde und auch nur innerhalb der Ehe zu haben ist. Ich möchte nicht, dass ihr denkt, dass ich irgendwas selber ausgedacht habe. Ihr müsst verstehen, das kommt auch von Gott. Ich lese einfach vor. Ich weiß, das ist ganz gegen die Kultur. Ich weiß, ich spreche etwas wirklich fast komisch. Okay? In unseren Zeiten, du hörst das kaum. Keine. Aber du hörst es von der Bibel. Okay? Hebräer 13, Vers 4 sagt Gott, die Ehe, vielleicht soll es aufschlagen. Hebräer 13. Ich möchte, dass ihr wirklich nicht nur mir vertraut, sagen, ah, Daniel sagt was Komisches heute im Gottesdienst. Lest, was Gott sagt. Okay? Hebräer Kapitel 13. Hebräer Kapitel 13. Wir sind im Neuen Testament. Hebräer 13, Vers 4. Sagt Gott, die Ehe sei ehrbar in allem und das Ehebett unbefleckt. Ich möchte erst aufhören. Also Gott sagt hier, die Ehe ist ehrbar. Ja, kein Wunder, Gott hat es geschaffen. Gott sieht es ehrbar. Aber auch das Ehebett unbefleckt. Das heißt, Verkehr innerhalb der Ehe findet Gott unbefleckt. Nicht unrein, sondern gut. Ich sage es so. Verkehr innerhalb der Ehe, Geschlechtsverkehr innerhalb der Ehe, ist nicht nur erlaubt, zulässig. Gott findet es klasse. Er findet es klasse. Er freut sich darüber. Weil er es so geschaffen hat. Er hat diesem geschaffen. Innerhalb der Ehe. Es ist wunderbar. Und ich habe heute etwas gebracht. Wenn zwei Stück Holz, so, Mann und Frau, okay? Und wenn du die zwei nimmst und ineinander verliebt und dann heiraten sie und dann kommen sie zusammen, dann könntest du vorstellen, Verkehr ist so wie Holzleim. Du nimmst Holzleim, schmierst aus zwischen zwei Stück Holz, bringst zusammen, presst es zusammen. Innerhalb ein, zwei Stunden kannst du es voneinander bringen, wegbringen. Nee, sie sind gebunden. Sie sind zusammen. So ist die sexuelle Beziehung. Es klebt zwei zusammen. Es ist etwas Starkes. Es ist etwas Wunderbares innerhalb der Ehe. Aber deswegen hat Gott es gegeben, damit die Ehe dann eine Art Kleber hat, den zusammenhält. Es ist genial. Es ist nicht wie die Tierwelt. Es ist einfach, um sich zu vermehren. Weil wir in Gottes Ebenbild geschaffen sind, hat Gott es besonders gemacht. Es klebt die Menschen zusammen. Und ich sage euch, ihr müsst nicht weiter schauen, als zwei, die nicht geheiratet sind, die zusammen sind, die beide schlafen. Und in einer Zeit lang, wenn einer die andere trennt, es tut so ein Weh. Und es ist, als ob zwei Stück Holz auseinander gekommen sind. Und was passiert mit dem Holz? Es lässt Stücke auf den anderen. Es verletzt den beiden. Es ist so traurig. Ich sage das uns, nicht uns zu belasten, sondern um uns davor zu warnen. Und uns, damit wir verstehen, was in unserer Kultur teils los ist, mit der ganzen 68er Generation, mit der freien Liebe und alles, Free Love, was das im Gang gesetzt hat, ist eine ganze Kultur, wo der kleinste Glied, die Ehe, angegriffen wurde, verletzt wurde. Und selbst wenn die später geheiratet haben, mit dem ganzen Verkehr davor, mit so vielen anderen, sind die Seelen von den Menschen so verletzt, dass die Ehen nicht zu halten sind. Die sexuelle Beziehung ist von Gott. Es ist ein Geschenk. Es ist was Wunderbares. Innerhalb der Ehe. Es gibt eine andere Stelle, die das ein bisschen erklärt. In 1. Korinther 6. 1. Korinther 6. Die Zeit ist eigentlich vorbei. Ich lese es einfach ganz kurz. Jesus sagt, das ist hier zur Anwendung. Kapitel 6, Vers 15. Ich möchte, dass wir die Wahrheit verstehen. Dann können wir in Weisheit und richtig leben. Und wir kommen zu Lösungen auch. Wisst ihr nicht, sagt er, dass euer Leiber Glieder Christi sind? Er spricht zum Geschwister. Soll ich denn die Glieder Christi nehmen und zu Gliedern eine Hure machen? Das heißt, Unzucht begehen. Das sei ferne. Oder wisst ihr nicht, dass wer die Hure anhängt, ein Leib mit ihr ist? Denn Sven heißt es, die zwei ein Fleisch sein. Das heißt, es gibt eine Art ein Fleisch sein, selbst wenn die nicht geheiratet sind. Deswegen, Holzleim ist immer noch da. Diese sexuelle Beziehung hat was gebracht. Wer aber den Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Deswegen flieht die Unzucht. Jede Sünde, die ein Mensch begehen mag, ist außerhalb des Leibes. Wer Unzucht treibt, sündigt gegen den eigenen Leib. Sünde in dieser Form ist etwas wirklich schwerwiegend und verletzend. Deswegen tut es mir so weh, dass es unsere Gesellschaft es so locker sieht. Im Hebräer 13 habe ich nicht das zweite Teil vorgelesen, habe vergessen. Er sagte, die Ehe sei unehrbar an allem und das Ehebett unbefleckt, denn unzüchtigen Ehebrecher wird Gott richten. Unzucht und Ehebruch bringt Folgen. Im Leben und ohne Jesus für die Ewigkeit. Ich weiß, dieses Thema heute ist sehr praktisch und für uns alle lebensnah, weil wir alle Menschen sind, die diese Welt leben. Ich möchte aber hier zu Ende kommen. Und zwar möchte ich in den Psalmen schauen. Psalm 51. Psalm 51. Wir haben heute vorgelesen gehört von David. Der König David, ein Mann nach Gottes Herzen, der so schwerwiegend gegen Gott gesündigt hat, Ehebruch begangen hat und sogar den Mann von der Frau tötete, damit er sie haben könnte. Und vielleicht bist du hier und ich kenne kein Herzen, kenne nicht deine Vorgeschichte. Vielleicht hast du Ehebruch begangen. Entweder in deinem Herzen sind wir alle erwischt worden oder sogar in der Tat. Oder vielleicht lebst du oder hast du gelebt in einer außerehelichen Beziehung. Wo ist die Lösung? Warum sagt Gott das uns? Macht es unser Leben eng und schwer? Nein, er möchte dich und mich befreien. Und es gibt für dich einen Ausweg. Es gibt einen Weg zur Befreiung. Und das ist, wo David auch kommen musste. In seiner Not, in seinem Schuld vor Gott, kam er zu Gott und bittet um seine Gnade. Psalm 51 sagt er, Sei mir gnädig, Gott. Nach deiner Gnade tilge mein Vergehen nach der Größe deiner Barmherzigkeit. Wasche mich völlig von meiner Schuld, reinige mich von meiner Sünde, denn ich erkenne meine Vergehen und meine Sünde ist stets vor dir. Gegen dich allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du im Recht bist in deinem Reden, rein erfunden in deinem Richten. David gibt uns ein Beispiel, wie der Ausweg zu finden ist. Hast du so gesündigt? Weißt du vor dem Herrn, dass du schuldig bist? Dann ist ganz einfach. Komm zu dem gnädigen Gott. Bekenne, dass du in Sünde gelebt hast. Er sagte, gegen dich habe ich gesündigt. Es ist nicht nur, dass du gegen die andere Person gesündigt hast oder gegen deine Ehefrau oder Ehemann gesündigt hast. Du hast gegen Gott gesündigt. Hast du Begierden in deinem Herzen nach anderen Frauen in deinem Herzen? Dann hast du nicht nur gegen deine Frau oder Mann gesündigt, du hast gegen Gott gesündigt. Und wie David müssen wir für ihn zu ihm kommen und sagen, Gott, gegen dich habe ich gesündigt. Und mit so einem demütigen Herzen ist Gott bereit, dich zu reinigen. Er sagte, Vers 9, entsündige mich mit Hyssop. Ich werde rein sein, wasche mich und ich werde weißer sein als Schnee. Fühlst du dich so dreckig, so verseucht mit dieser Welt? Ich oftmals. Wir können immer wieder, Geschwister, zu dem Kreuz kommen und es ist möglich, weiß aus Schnee zu sein. Und was wir jetzt nach Jesus wissen und klar sehen können, ist, was wir in dem Kreuz Jesus haben. Und was Jesus in seinem Leben, wie er gelebt hat, er hat, kannst du dir vorstellen, er hat nie eine Frau angeschaut mit Begierden in seinem Herz, seinen Herzen. Nie. Er hat keinen schlechten Gedanken gehabt. Er hat nie Ehebruch begangen. Er hat ledig gelebt, bis er 33 Jahre alt war und an dem Kreuz hat er hängen müssen, als ob er Ehebrecher war. Gott, der Vater, hat Jesus angeschaut als Ehebrecher, als jemand, der Unzucht begangen hat, der Homosexualität begangen hat, der alles begangen hat. Er hat an den Kreuz gehängt und die Sünde der Welt lag auf ihm. Damit du und ich aus Ehebrechern, aus Sündern freigehen können. Es ist ein offenes Gebet, Angebot. Für dich. Möchtest du frei sein von dem Schuld der Sünde? Es ist in dem Kreuz Jesu die Kraft, dich zu reinigen von aller Ungerechtigkeit und du darfst frei gehen. Möchte die Ehemänner, Ehefrauen ansprechen. Hältst du deine Ehe ehrbar, wie Gott es hält? Siehst du es als Geschenk, dass du einen Ehepartner hast? Schätze, was Gott schätzt. Lebe in vollem Vergnügen mit der Frau oder mit dem Mann deiner Jugend. Das ist Gottes Ordnung. Und da findest du Frieden. Hat Gott dich in deinem Leben allein, dass du keinen Ehemann oder Ehefrau hast, Was ist Gottes Wille für dich? Gottes Wille ist mindestens so weit, dass du zufrieden bist, ihn zu haben in deiner Beziehung mit ihm. Dass du weißt, ich sag dir, auch ein Ehepartner wird dich nicht zufrieden machen, wird keine alle Erfüllung bringen. Die echte Erfüllung kommt nur in Jesus. Der ist ein Geschenk, aber der Geber des Geschenkes ist der Einzige, der dir Erfüllung gibt. Finde deinen Frieden, deine Erfüllung in ihm. Die, die noch nicht geheiratet sind, ich möchte euch ermutigen, wirklich, ich sage es in Liebe ermahnen. Bleib rein. Bleib für den Herrn, vor dem Herrn rein, bis du den richtigen Person findest und du vor Gott diese Ehe schließt. Du sagst, naja, die Welt macht das anders. Stimmt. Und wie viel Herzenszerbrechen gibt es? Ist kein Wunder. Es ist fast angenommen, dass es so sein muss. Und es ist nur bei einer oder die anderen oder beiden Gottes Ordnung nicht folgen. Ich ermutige euch. Mach es in Gottes Ordnung. Nach Gottes Ordnung. Er weiß, wie er dich geschaffen hat, wie du gestrickt bist. Und lass ihm dich leiten und den richtigen Partner finden. Jesus Christus liebt dich. Wenn du heute, ja, hier am Ende der Predigt viel, ja, merkst, wo du gesündigt hast, wo du Schulden hast, möchte dich bitten, gehe nicht nach Hause mit diesen Schulden, mit diesem Last. Spreche mit jemandem. Vielleicht brauchst du Hilfe, Begleitung, diese Befreiung zu finden von deinen Sünden. Dass jemand mit dir betet. Dass du vor dem Herrn das bringen kannst. Dass du heute nach Hause gehen kannst, frei mit dem Herrn. Ich möchte mit uns beten. Lieber Herr, ich danke dir für deine Gnade, dass du die Ehe gegeben hast. Ich danke dir, Herr, für jede Ehe hier in unserer Gemeinde. Es ist deine Gnade. Sowas haben wir nicht verdient, wir sind Sünder, aber dass wir das haben, ist nur von dir. Ich danke dir, Herr, für jede, der ledig hier ist. Ich bete für uns allen, Herr, dass du uns Gnade schenkst, nach deinem Willen zu leben. Dass, Herr Jesus, du uns stärkst. Dass du uns mit dir zufrieden machst. Dass du unsere Sehnsüchte stillst. Dass du Vater zu den Vaterlosen sein wirst. Dass du wie ein Ehemann zu den Witwen, zu den alleinstehenden Müttern, zu den Männern, die keine Frauen haben. Herr, lass es so sein, dass du für sie genügst, dass du genug bist. Durch Jesus bete ich dies. Amen.